Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Und dieses Mal haben wir uns ein Schwerpunktthema vorgenommen, und zwar auch aufgrund vieler Kommentare zu unserer letzten Folge, Nummer 33. Und darum geht es in 34 um das Thema Innovation. Und wir haben zwei Gäste dazu. Einmal einen Co-Moderator, das kennt ihr ja schon, und zwar ist das diesmal mein Kollege Jens Hartwig. Jens, was machst du denn bei so einem Kumo?
Ich kümmere mich vor allen Dingen darum, dass unsere Kunden gewinnen und Produkte verkaufen, Versicherungen vor allen Dingen verkaufen, und bin seit 20 Jahren in der Digital-Marketing-Branche zu Hause und war selbst mal Gründer. Insofern bin ich auch immer von Innovation begleitet und freue mich sehr auf den Talk.
Danke, Jens, für die kurze Vorstellung. Und jetzt kommen wir aber zu unserem Hauptgast, und zwar ist das der Ben Shaw von der Firma Striber. Und Ben, würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Ingolf. Freut mich jetzt auf das Gespräch. Ich bin seit circa 10 Jahren in der Technologiebranche, angefangen bei einem IT-Dienstleister in Darmstadt. Dann war ich einige Jahre bei der Bank Barclays in erst Schottland, dann London und schlussendlich New York für 2 Jahre. Da ging es auch immer ums Thema Innovation. Die Firma hat ganz viele verschiedene Äste aufgemacht und versucht zu spielen, teilweise mit Erfolg und teilweise auch vielleicht mit bisschen weniger Erfolg, bis ich dann vor 2,5 Jahren die Einladung bekommen habe, nach München zu kommen für das InsurTech Hub Munich, ein Zusammenschluss von Versicherern, mittlerweile sogar 20 an der Zahl. Dazu gehören Allianz, Munich Re, auch ein paar andere kleinere Versicherer. Und dort geht es generell um das Thema Innovation, und angefangen hat man dort mit einer Art Venture-Client-Modell, das Zusammenspiel mit Startups. Ja, und dann vor 13 Monaten bin ich bei Striber eingestiegen. Striber, ist ein Player, der individuell den Firmen hilft und nicht mehr als Konsortium das Ganze aufzieht, wie sie eine Langzeitstrategie neben ihrer generellen Kurzzeitstrategie aufsetzen. Wie kann man neue Geschäftsmodelle spielen? Wie kann man auf lange Zeit auch wissen, in welche Themen man geht? Und was bewährt sich dann auf Dauer? Das mache ich jetzt mit Versicherern seit einem guten Jahr.
Ja, hört sich toll an. Und ganz viel nach Innovation. Dieser Begriff Innovation, der ist ja auch gar nicht so leicht zu fassen. Wie würdest du denn das mit all deiner Erfahrung definieren?
Ja, das ist natürlich echt, echt spannend, weil darüber wird viel diskutiert und häufig wird der Begriff auch, viel zu lax verwendet. Wenn alles Innovation ist, was ist denn dann überhaupt noch Innovation? Es gibt, glaube ich, da ein paar verschiedene, auch überzeugende Definitionen. Die ich am meisten mag, ist von Harvard Business School und MIT, die Innovation definieren als Erfindung mal Kommerzialisierung. Und da geht es so ein bisschen darum, dass beides nicht bei Null liegen darf. Das heißt, es muss irgendwas Neues erfunden werden sein, was man dann kommerzialisiert. Es kann nicht nur Erfindung sein, aber wichtig und viel wichtiger eigentlich in dem Zusammenspiel ist eben die Kommerzialisierung. Man denke an Beispiele wie Apple, die den MP3-Player nicht erfunden haben, aber den iPod unglaublich gut kommerzialisiert, oder Beispiele wie Kodak, die tatsächlich die Digitalkamera erfunden haben und auch das Patent hatten, aber es nicht geschafft haben zu kommerzialisieren. So würde ich wahrscheinlich Innovation beschreiben.
Also Innovation ist kein Selbstzweck. Man muss damit irgendwann auch Geld verdienen.
Ganz genau. Also wenn es ein Selbstzweck ist, dann ist es schon keine Innovation mehr, ne? Also es ist die Definition kommt damit Kommerzialisierung einher.
Was bedeutet jetzt Innovation im Versicherungsumfeld? Du warst ja vorher auch im Banking-Bereich, hast über deine Barclays-Station gesprochen. Gefühlt ist Banking innovativer, vielleicht aber auch nicht. Was sind deine Erfahrungen zu Innovation und Versicherung?
Ja, das ist das mögen manche Leute anders sehen. Was unglaublich spannend ist an der ganzen Lehre der Innovation, die, glaube ich, so 1997 mit Clayton Christensen an Harvard angefangen hat und sich so ein bisschen jetzt etabliert hat, auch in Amerika und in die Management Schools hier nach Europa dringt, ist das, so Disruption, also wirklich neue Innovation am Kunden, entlang des Kunden, häufig passiert auf der wirklichen Mikroebene. Also man geht gar nicht von den verschiedenen Kundenprofilen aus, sondern man geht wirklich hin zu dem, was Clayton Christensen Job to be done nennt. Ne? Also wofür will der Kunde das, was er einkauft, wirklich benutzen? Die Sprache, die Clayton Christensen da verwendet, finde ich unglaublich spannend. Ne? So wie im Endeffekt stellt der Kunde irgendetwas ein, was dann zu einem Zweck gebraucht wird. Und wenn man da über die Versicherung nachdenkt, dann ist ja der Zweck vielleicht, zwei Sachen. Ne? Es ist so erstens die Frage generelle Absicherung im Sinne von, ich weiß, dass wenn irgendwas schief geht, der Versicherer mir hilft. Und das zweite ist vielleicht sogar schon losgelöst davon, der Peace of Mind, das Gefühl, dass es einem gut geht. Und beide diese Sachen sind schwer zu quantifizieren, aber man kann sich beide diese Sachen auch vorstellen von anderen Industrien. Also man weiß, dass ein Peace of Mind kann ich auch über ganz viele verschiedene Wege erzielen, und auch Sicherheit kann ich statt einer Diebstahlversicherung mit einem großen Schloss gewährleisten.
Mhm. Kannst du irgendein Beispiel nennen für eine Innovation, die so an der Kundenschnittstelle im Versicherungsbereich stattgefunden hat?
Naja, ich finde es natürlich spannend, dass jetzt mehr Point-of-Sale-Sachen kommen. Also, dass man zu der Zahnzusatzversicherung irgendwie die bessere Zahnbürste verkauft und so weiter. Und natürlich ist die Denke, auch wenn im Moment man noch nicht davon sprechen kann, dass es gut umgesetzt wurde, aber die Denke dahinter ist, dass man auf Prävention geht und dafür sorgt, dass die Schadensfälle eben viel weniger eintreten. Da gibt's einige Beispiele. Aber natürlich ist die Frage auf Dauer, ob nicht Versicherung, wenn wir uns in einer Welt bewegen, wo Versicherungsfälle immer weniger eintreten, oder vielleicht sogar in einer Welt bewegen, wo Leute viel viel mehr das Gefühl haben, dass sie auch auf Risiko gehen können, ob nicht generell das Geschäft dann wegwächst. Und man denke nur an Kfz, wenn man keinen Fahrer mehr hat, ne, dann braucht man auch keine Kfz-Versicherung mehr.
Mhm. Bei Striber hast du gesagt, ihr unterstützt Unternehmen vor allen Dingen dabei, ihre langfristigen Unternehmensstrategien zu entwickeln. Ja, wie definierst du in dem Zusammenhang dann langfristig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist generell, kommt unser Denken ja so ein bisschen aus dem Wagniskapitalumfeld. Die VCs, die in den letzten 10 Jahren vor allem zuständig waren für die neuen Innovationen, die neuen Wachstumsbringer am Markt, ob jetzt Airbnb oder Uber, setzen die dort die richtigen Anreize, die Großunternehmen irgendwie verlernt haben zu setzen. Und da ist bei einer Langzeitstrategie eben ausschlaggebend, dass auch VCs nicht wissen, was jetzt die Winning Bets sozusagen sind. Also sie wissen auch nicht, welcher von den Firmen jetzt irgendwann explodieren wird. Die besseren VCs haben übrigens nicht eine höhere Anzahl oder einen höheren Durchschnitt an guten Cases, sondern die besseren VCs haben einfach nur mehr gute Cases, die unglaublich hoch exponentiell wachsen. Sollte man sich auch nochmal vor Augen haben. Und so eine Langzeitstrategie sollte ein Großkonzern unserer Meinung nach, das haben wir auch erfolgreich mit einigen jetzt umgesetzt, auch anwenden. Also man setzt nicht auf 2, 3 Projekte für die Zukunft, sondern vielleicht schon gleich auf 10. Man weiß nicht am Anfang, welche von diesen 10 aufgehen, aber nimmt einen methodischen Ansatz, um dort Sachen zu erproben und dann auch umzusetzen.
Das heißt, neben meinem Kerngeschäft, was ich irgendwie optimiere kontinuierlich, muss ich eigentlich ständig auf dem Schirm haben, wie sich mein Geschäftsmodell zukünftig entwickeln könnte, und da eigentlich dann, du hast eben gesagt, auf 10 verschiedene Projekte irgendwo setzen.
Genau, von denen ich dann einige davon, die ich dann hochziehe. Aber man setzt natürlich am Anfang auch auf 10 Tests. Und davon geht schon ganz früh, gehen davon einige eben nicht so durch, wie man das sich vielleicht erwartet. Weil Entrepreneurship eben, der unternehmerische Geist eben doch schwierig ist, irgendwie umzusetzen.
Wie organisiere ich sowas praktisch? Also reicht das auch schon, mit dem InsurTech Hub als Versicherer zusammenzuarbeiten, oder muss ich das auf jeden Fall in-house machen? Wie stelle ich sicher, dass das nicht irgendwie so eine Sandkastenübung ist, sondern auch ernsthaft betrieben wird?
Ja, das ist eine gute Frage, und natürlich hat auch nicht hier, also haben wir natürlich auch nicht das sozusagen, ne, das Silver Bullet. Würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze spielt. Wir haben normalerweise so den Ansatz, dass wir sagen, jede Innovationsvehikel hat irgendwo seinen Platz. Häufig ist so ein Venture-Client-Modell ein guter Einstieg. Was man natürlich sagen muss beim Venture-Client-Modell, vielleicht kurz für die Zuhörer eine Definition davon: Es geht eigentlich darum, dass man statt dass der Einkauf mit einem großen Unternehmen wie SAP zusammenarbeitet, setzt man eine separate Unit auf, die eben weiß, dass ein kleines Unternehmen noch nicht so viel Planbares hat wie zum Beispiel ein Großunternehmen. Und dadurch wird dann der Prozess, in dem man in ein kommerzielles Verhältnis mit diesem kleinen Unternehmen tritt, sehr viel verschnellert und natürlich auch sehr erleichtert. Und das machen sehr viele der Großunternehmen mittlerweile. Und das sind InsurTech Hub in Munich und auch Plug and Play sind Beispiele, wo man ziemlich schnell als Großunternehmen irgendwie auf Firmen Zugriff hat, die einem vielleicht helfen. Meistens hilft es dann hintenrum, ne? Irgendwo im Backoffice des Unternehmens hat so eine Firma wie eBot7 die Möglichkeit, den Customer Service zu automatisieren. Und sowas wird gespielt über ein Venture-Client-Modell. Wenn man das aber zu Ende denkt, dann nimmt natürlich so ein Versicherer mehr und mehr seine Kosten raus. Aber und wenn er mit vielleicht Neo-Insurance zusammenarbeitet, vielleicht auch seine Wertschöpfungskette raus, aber erzeugt nicht wirklich neues Wachstum. Und darum geht's bei dieser Langzeitstrategie, dass man sagt, hey, man sollte Venture Client machen und das ist ein guter Einstieg, dann lernt man ein bisschen kennen, so wie Startups funktionieren und so weiter. Aber der nächste Schritt ist dann natürlich schon, irgendeine Strategie zu haben, neues Geschäftsmodell Modell, ein neues Geschäftsmodell irgendwie aufzubauen. Und da ist unsere Möglichkeit, den Unternehmen zu helfen, dass wir ihnen ein Team zusammenstellen, die sich in neue Bereiche vorarbeiten.
Wenn ich mir das so vorstelle, als Vorstand eines Versicherers, ich sollte sowas machen und habe das bisher natürlich nie gemacht und habe eigentlich auch kein Budget dafür. Weil irgendwie so ein R&D-Budget oder sowas, das gab es bei mir eigentlich bisher nicht. Meine Aktuaren und meine IT und die haben die Produkte gemacht, die haben eigentlich sich im Wesentlichen an den Standard-AVBs so im Markt orientiert, vielleicht ab und zu mal irgendwie links oder rechts noch irgendwie das Wording ein bisschen verändert. Aber eigentlich habe ich es nie gelernt, wirklich komplett out of the box zu denken, neue Dinge zu machen, neue Ventures vielleicht auch anzustoßen. Wie komme ich dann dahin? Ich muss ja wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit intern leisten. Ich muss das Geld dafür irgendwie verfügbar machen. Ist fast egal, ob ich jetzt börsennotiert bin, was ja die wenigsten Versicherer sind, oder ein Versicherungsverein. Jedenfalls muss ich mir die Möglichkeit überhaupt erstmal schaffen, diese finanzielle Ausstattung. Ich weiß auch nicht, wie viel man einsetzen muss von den Prämienvolumen, 1%, 5%, keine Ahnung. Und da muss ich auch die Leute finden, die mich unterstützen. Ich kann natürlich Berater bis zu einem gewissen Grad für methodische Unterstützung einsetzen, aber irgendwann brauche ich ja auch Leute, die das wirklich aus sich heraus herantreiben, für mich vorantreiben, die dann irgendwie meine neuen Speerspitzen des Wachstums sind für die Zukunft. Gibt es da so Patentlösungen oder so Beratungskonzepte, die gut funktionieren? Wie helft ihr da auch tatsächlich Versicherern bei solchen grundsätzlichen Überlegungen?
Ja, also ich glaube, die Versicherungsindustrie hat halt den großen Vorteil, dass viele von denen noch schwarze Zahlen schreiben. Und man muss dann eben die Überlegung als Vorstand für sich selber treffen, möchte ich jetzt noch eine Dividende von, ich glaube, bei der Generali-Gruppe waren es irgendwie ein Euro pro, ne, pro 35 Euro Share, also eine ziemlich große verhältnismäßige Dividende ausschütten, oder möchte ich lieber die Profite benutzen und neues Geschäft erzeugen, was mir in der Zukunft sehr viel mehr Gewinn noch erwirtschaften kann. Typischerweise hat man diese 7-Jahre-Zyklen, wo es einfach 2-3 Jahre des Umbruchs geben wird, bis man dann davon Geschäftsmodelle hochgezogen hat, die dann Subunternehmen bilden. Da gibt es echt auch viele gute Beispiele in Deutschland, wie sowas gelingen kann. Man muss nur an die Hypoport-Gruppe denken, die mittlerweile schon etliche Subunternehmen hat, die genau so im Endeffekt zustande gekommen sind, entweder durch Zukauf oder sogar Selbstgründung. Und da ist die Lösung, dass man das Tagesgeschäft, das Exploit-Geschäft, das, was man so ein bisschen bemessen kann und man weiß, wie es sich in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht entwickelt, ganz, ganz klar trennt von dem Explore, von der explorierenden Strategie, neue Geschäftsmodelle zu erproben, und das auch anders aufhängt, hierarchisch. Idealerweise hat dann die separate autonome Einheit, die Innovation und neue Geschäftsmodelle spielt, eben andere Ressourcen, Leute, die vielleicht selber schon gegründet haben, wie den Jens, und kann dann auf Dauer sich ein bisschen so wie ein Operational VC-Fonds entwickeln, statt wie ein großes Unternehmen.
Ja, das klingt erstmal soweit ganz einleuchtend. Es ist noch nicht so richtig so ein Kochbuchansatz sozusagen, wie ich tatsächlich vorgehe. Die große Gefahr besteht ja tatsächlich in diesem Kodak-Moment sozusagen. Alle fühlen sich gut, alle verdienen noch irgendwie Geld und alle denken, das Geschäft geht immer so weiter. Und wenn sie dann irgendwie auch digitale Innovation sehen, das ist schon so banale Dinge wie online verkaufen und Online-Service ohne Vermittler, und man denkt, eigentlich brauche ich das nicht, es war technisch möglich und alle anderen Branchen machen das auch, aber sollen wir das machen? Wir haben immer die persönliche Bindung noch über den Makler und das wird schon immer nur so weitergehen. Und die Frage ist ja immer, kommt irgendwann der Moment, wo das kippt, ja, wo irgendjemand kommt und sagt, ich mache das und biete eine fantastische Customer Experience, und plötzlich laufen die Kunden scharenweise über. Also weiß ich, vielleicht, es funktioniert wahrscheinlich nicht so wie bei der digitalen Fotografie. Aber häufig haben ja die Marktteilnehmer, die heute die großen Marktanteile haben und so gut im Geschäft stehen, eigentlich alle Assets in der Hand, sind auch ausreichend kapitalisiert, könnten ganz viel machen. Aber man bewegt sich ja eigentlich nicht ohne Not, ne, wenn man nicht unbedingt muss. Und die Not, die ist irgendwie nicht groß genug und der Angreifer ist nicht erkennbar. Und die neuen Technologien werden zum Teil auch ignoriert. Und irgendwie ist das ja frustrierend für alle, die so von außen auf die Branche gucken und sagen, es wäre so viel möglich, man könnte so fantastische Sachen machen und das würde eigentlich allen zugutekommen. Volkswirtschaftlich ist die Versicherungswirtschaft relevant, aber könnte noch viel effizienter werden. Die Endkunden könnten profitieren, die Firmenkunden könnten profitieren. Wie kriegt man da so ein bisschen Momentum rein in so einen Markt, oder kann man das von außen gar nicht erzeugen?
Ja, es ist eine unglaublich Spannende Frage. Also wenn man zum Beispiel sich die Finanzwelt anguckt, dann muss man natürlich schon sagen, dass so eine Deutsche Bank Banking App sich in den letzten 5 Jahren so verändert hat. Und dass der Druck von den neuen Playern dort wirklich dazu geführt hat, dass die Großbanken jetzt nicht sich neu erfinden, aber so ein bisschen so, man würde auf Englisch wahrscheinlich sagen, play catch up. Dass sie halt dafür, dass man dafür sorgt, dass die Sachen, die man dann zukaufen kann, man vielleicht doch zukauft. Und damit ist wahrscheinlich auch zu rechnen in der Versicherungswelt. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass vielleicht in der Versicherungswelt nicht ganz so krass, aber auch zu einem großen Teil die Tatsache, dass es so reguliert ist, natürlich schon dazu führt, dass man nicht von heute auf morgen ein Booking.com haben kann, was TUI ablöst. Also da ist natürlich auch GetSafe schon seit 7 Jahren dran, sich eine neue BaFin-Lizenz zu holen, die sie jetzt vor 4 Tagen bekommen haben. Aber auch das ist natürlich kein leichter Weg. Und sowas dauert einfach sehr viel länger. Deswegen dieser Druck wird wahrscheinlich erst dann erzeugt, wenn man wirklich merkt, okay, es kommen jetzt die schwarzen Zahlen und dann die roten Zahlen, und dann wird es auch schnell dazu führen, dass es wahrscheinlich einige Versicherer gibt, die entweder fusionieren oder ganz dicht machen werden, dass die Tatsache, dass natürlich der Steuerzahler oder der deutsche Staat immer wieder dafür sorgen wird, dass auch gerade bei Banken, aber auch bei Versicherern, wenn die zahlungsunfähig sind, der Staat dann eintritt, führt natürlich dazu, dass es weniger den Anreiz gibt, jetzt Innovationen von vornherein zu betreiben.
Du hast eben gesagt, dass Regulierung innovationsfeindlich in gewisser Weise wirken kann. Also genauso hast du es nicht gesagt, aber man kann es so verstehen, dass eben regulierte Branchen irgendwie ein bisschen geschützter sind. Aber kann auch das Umgekehrte eintreten, dass man durch eine geschickte Regulierung Innovation erzeugen kann?
Ich würde sagen, genau das ist in Großbritannien, als ich dort angefangen habe, in Fintech zu arbeiten, passiert. Also die FCA hat dann die FCA Sandbox gegründet. Ne? Also es ist als würde die BaFin jetzt sagen, hey, wenn du ein Jungunternehmen bist, dann steht dir sehr viel mehr zu. Du musst nicht gleich alle Sachen erfüllen für eine Lizenz, sondern wir geben dir erstmal eine E-Money-License und dann kannst du ein bisschen dich ausprobieren. Und wenn irgendwas schief geht, dann musst du nicht wie Barclays irgendwie 1 Milliarde an Strafgeld zahlen, sondern gar nichts. Und es hat wirklich dazu geführt, dass die Branche komplett umgekippt ist. Und man, Player wie Monzo, Starling, Revolut ist mittlerweile 40 Milliarden wert. Das ist größer übrigens als die Marktkapitalisierung von Barclays. Das muss man sich mal vorhalten. Bei 60.000 Angestellten von Barclays gegenüber den 5.000 von Revolut haben sie einen größeren Marktwert, nominal. Natürlich müssen sie auch erstmal an die Börse gehen und dann mal sehen, wie auch das so bleibt. Aber klar, also da ist der größte Hebel tatsächlich, meiner Meinung nach, die Regulierung, die im Moment eben noch nicht so wirklich den Kundennutzen wahrscheinlich davon sieht, sowas zu machen.
Ja, sogar so ein bisschen den Rückwärtsgang in Deutschland einlegt, wenn man sich die BaFin anguckt, die plötzlich erwartet, dass jemand, der eine Versicherungslizenz beantragt, eigentlich voll durchfinanziert ist bis zum Break-Even. Und wir wissen alle, bei Versicherungsgeschäftsmodellen kann man tun, was man will. Es dauert halt meistens so mindestens mal 7 Jahre. Und das ist natürlich dann auch wieder VC-feindlich. Überhaupt die ganze Regulierung erlaubt es eigentlich VCs in dem Maße gar nicht, in diesem Markt aktiv zu werden, wie das in anderen der Fall ist. Und das ist auch die Frage, wie viel Innovation entsteht tatsächlich heute auch durch Venture-Kapital? Ist das als Faktor überhaupt zu beziffern? Wahrscheinlich, keine Ahnung, hast du dir sicherlich auch mal Gedanken zu gemacht?
Ich glaube, das ist unglaublich schwierig, sowas wirklich zu beziffern. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, wenn wir jetzt hier über Innovationen in den letzten 30 Minuten geredet haben, dann ging es ja vor allem um Geschäftsmodellinnovationen, wie kann man neue Businesses aufsetzen und so weiter. Das ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von auch dem, was irgendwie die Akademiker als Innovation einschätzen oder generell, was Innovation ist. Also effizienzgetriebene Innovation kommt natürlich immer noch zum größten Teil von Großunternehmen. Und darin sind die auch ziemlich gut. Also wie kann man nochmal den Prozess schneller machen? Wie kann man noch mehr Marge im Endeffekt aus dem neuen Auto, was ich jetzt aufgesetzt habe, was noch die drei neuen Produktinnovationen beinhaltet, generieren? Also das ist wirklich das, was Großunternehmen schon fast perfektioniert haben. Auch in der Automobilindustrie sieht man sowas natürlich. Da ist die VC, also das, was VCs dort machen, wirklich vernachlässigbar. Aber wenn es um neue Geschäftsmodelle geht, dann ist es ja vor allem dort anzusiedeln. Neue Geschäftsmodelle, die in einem komplexen Markt erst nach 5, 7 vielleicht nie wirklich aufgehen, was Profitability angeht, und erstmal im Endeffekt subventioniert werden müssen von den ganzen LPs, die in einem VC-Fonds mit drin hängen.
Für mich wäre die Frage grundsätzlich, mit welchen Ideen geht ihr denn auch raus? Also wie sprecht ihr letztendlich Kunden an? Ne? Also du sagtest, ihr schickt ein Team von Leuten, schickt ihr ein Unternehmen und entwickelt dort letztendlich Ideen, entwickelt auch Strategien letztendlich weiter. Aber wie geht ihr das ganze Thema an? Gibt es da Thesen, die du gerade hast, wo du sagst, die, das sind meine 5, 6 Thesen, mit denen gehe ich da raus. Wie sieht sowas aus?
Also genau, es ist, was ich mega spannend finde in diesem Umfeld Innovation, ist die Tatsache, dass Design Thinking schon fast zu einer Commodity geworden ist. Also Design Thinking machen Großunternehmen schon seit 7, 8 Jahren. Normalerweise sieht es dann so aus, du setzt dich in den Raum rein und du erklärst dem CEO, wie man sich vielleicht in seinen Kunden hineinversetzt, ohne wirklich mit dem Kunden zu reden. Und diese Fähigkeit, mit dem Kunden zu reden und wirklich zu erkennen, was sind denn die Probleme, so Observation Techniques, sowas, was IDEO großgezogen hat in der D-School oder auch hierzulande, solche Kompetenz fehlt häufig den Großunternehmen. Und was unsere Aufgabe jetzt ist, ist gar nicht zu sagen, hey, wir reden nur mit dem Kunden. Das würde wahrscheinlich ein VC gefundetes Startup machen, sondern unsere Aufgabe ist, dass man im Endeffekt zwei Seiten hat, die man beide wie einen Kunden behandelt. Und die erste Seite ist eben, wir haben hier ein neues Geschäftsmodell, dafür müssen wir ein Problem von einem Endkunden nutzen. Und auf der anderen Seite, wir haben hier ein Großunternehmen, für das müssen wir irgendwas bauen, was langfristig sich dort bewähren kann. Und deswegen kann man jetzt nicht plötzlich hingehen und sagen, hey, ich baue jetzt für eine Versicherung eine Bank. Das passt vielleicht nicht so ganz. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, gerade im Bereich Health, Krankenversicherung, wo der Kunde viel mehr jetzt erwartet von seinem Krankenversicherer, was neue digitale Services angeht, wo natürlich der Versicherer jetzt hingehen könnte und sagen könnte, hey, ich möchte hier ein Geschäftsmodell bauen und es würde sich langfristig bei mir als Projekt auch halten.
Du hast so ein bisschen gesprochen von verschiedenen Arten von Innovationen, also neue Geschäftsmodelle, wo VCs eine besondere Rolle spielen. Aber dann natürlich effizienzgetriebene Innovationen, eigentlich in Selbstverständlichkeit, dass ich versuche, meine Prozesse permanent zu optimieren, günstiger zu produzieren, vielleicht auch als andere. Und irgendwie hat man den Eindruck, wenn Versicherer über Innovationen sprechen, dann meinen sie meistens irgendwie neue Produkte, die dann auch mit irgendeinem Preis so ausgezeichnet werden. Was glaubst du denn, welche Art von Innovation ist eigentlich für die Versicherungswirtschaft am wichtigsten?
Ja, das ist eine unglaublich gute Frage. Also ich würde mich wahrscheinlich nicht festlegen in einem Thema. Ich denke, es gibt sehr viele Themen von der Versicherungsindustrie, die abgeschöpft werden könnten und gerade nicht abgeschöpft werden. Man denke an das Thema, wir hatten gerade von Prävention und Risikominimierung gesprochen. Da gibt es unglaublich viel, was ein Versicherer noch beisteuern könnte, ob er jetzt selber ein Geschäftsmodell besitzen möchte oder eben mit Neugründung, mit neuen Firmen oder vielleicht sogar mit Joint Ventures irgendwie sich auf dem Markt positionieren möchte, ob jetzt durch Smart Home oder Reiserücktritt oder da gibt's ganz viele Möglichkeiten, da sozusagen adjacent in Innovation zu platzieren. Bei den neuen Versicherungsprodukten, also den neuen Risiken, da gibt's ja sogar die ersten Studien, die sagen, dass Großversicherer gar nicht die besten sind, darin neue Risiken zu quantifizieren. Das sollte man wahrscheinlich auch erstmal mit Partnern machen, bis man sich dann selber da rantraut und das vielleicht nach innen legen möchte. Aber bei den disruptiven Geschäftsmodellen würde ich sagen, geht's wirklich darum, so, wo findet denn Versicherung generell im Leben Platz? Und wo kann man denn an in diesen Plätzen, wo es stattfindet, ob das jetzt vielleicht ein Marktplatz ist? Bei denen gibt ja unglaublich viele Marktplätze mittlerweile und auch welche, von denen wir noch erwarten, dass sie gegründet werden, die noch nicht wirklich sich etabliert haben. Die Nürnberger hat vor kurzem sich einen Marktplatz gekauft zum Thema Charity, dass man dort eben diese Marktplätze neu denkt und dann Innovationen für die Versicherer dahinter spielt und sowas wie Point of Sale zum Beispiel. Also da kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass Versicherer noch viel mehr mitspielen könnten.
Es gibt ja durchaus auch wirklich kreative Köpfe in der Versicherungswirtschaft, die auch fantastische neue Ideen haben, die auch den Mut haben, diese Ideen voranzutreiben. Und dann scheitert es häufig daran, dass man eben eine Technik aus den 80er Jahren hat und es gar nicht auf die Straße bringt. Rein technologisch funktioniert es halt nicht, irgendwie Embedded Insurance zu verkaufen, wenn man keine digitalen Schnittstellen hat, keine Strecken bauen kann, die sich nahtlos dann in bestimmte Marktplätze integrieren. Würde das bedeuten, dass man eigentlich, bevor man innovativ sein kann, erstmal sozusagen Legacy wegräumen muss und erstmal 5 Jahre sozusagen in den Keller steigen muss und sich neu aufstellen muss technologisch und dann funktioniert das erst mit der Innovation?
Das ist intuitiver, oder? Das hört sich intuitiver an, dass man sowas macht. Ich weiß nicht, so würdet ihr es wahrscheinlich sehen.
Ja, also ich glaube, das wäre natürlich fatal, ne, wenn man sagen müsste, jetzt ich melde mich 5 Jahre vom Markt ab und mache erstmal die Hausaufgaben, aber
Also unsere Theorie hier ist, dass die Zeit schon ein bisschen vorbei ist. Also ich glaube, intuitiv ist natürlich so ein Transformationsprojekt, das sagt, hey, wir führen jetzt was über eine neue Technologie über. Leider dauert es einfach im Durchschnitt viel zu lange. Und in dem Zeitpunkt, wo das rübergeführt wurde, Ich erinnere mich auch an meine Barclays-Zeit. Wir hatten damals ein Corporate Banking-Projekt, das wir für die Corporate Bank im Endeffekt für die Großkunden ein digitales neues Konto aufsetzen. Und dieses Projekt war 2 Jahre und dann am Ende der 2 Jahre kam was raus, was irgendwie 5 Jahre alt aussah. Und das war sehr typisch sowas, wenn man als Transformationsprojekt mit an die Sache rangeht. Deswegen spielen wir normalerweise Sachen auf der grünen Wiese von vorne. Also, dass man sagt, hey, natürlich solltet ihr jetzt eure Bestandssysteme überführen, aber viel besser ist, ihr guckt euch die neue Technik, die wahrscheinlich auch wiederum mindestens mal 5 Jahre standhält, an, setzt es auf und macht dann eine Migration, was auch natürlich jetzt viel leichter gesagt ist, als es meistens ist. Aber so Transformationsprojekte sind sehr langwierig. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich auch dafür gute Fallbeispiele, wo sowas durchaus Sinn macht. Das wäre natürlich nicht unser Steckenpferd.
Und das wäre ja tatsächlich ein Thema für uns, Jens, da, ne, so vorzugehen.
Absolut. Was ich mich in dem Zusammenhang noch frage, wenn ihr dann quasi auf der Unternehmensseite seid oder auf der Versicherungsseite seid, wie werdet ihr denn von den Mitarbeitern eigentlich angenommen? Weil du sagst ja selber, es ist ein großer Change. Dann sagst du am besten noch auf der grünen Wiese. Wie kommt ihr da an und sind die Leute begeisterungsfähig in der Branche?
Auch da, also wir sind natürlich als unternehmerische Einheit, als Unternehmungsdriver sind wir natürlich breit aufgestellt und machen verschiedene Arten von Projekten. Das, der Idealfall ist, dass wir ganz oben ansetzen und dann zusammen mit dem CEO von der Firma in dem Regelfall eine Einheit aufsetzen, in denen neue Geschäftsmodelle erprobt werden. Erst im kompletten Alleingang. Wir haben bei Striber so 80-90 Ressourcen, die auf Projekte gestafft werden können. Und dann Stück für Stück in der hybriden Zusammenarbeit, damit wir wirklich dem Versicherer oder einem anderen Großkonzern diese Expertise sozusagen mit Absorption mit beibringen. Das ist der Idealfall. Die Mitarbeiter gehen da, kommt ein bisschen drauf an, also wie man sie mit einbindet. Natürlich gibt es Leute, die dann fragen, hey, wir haben doch sowas Ähnliches schon in unserem Kerngeschäft, was vielleicht ein bisschen älter ist, aber eigentlich gehört es doch irgendwie hier dazu. Und dann muss eben von der C-Suite, von den Leuten, mit denen wir zusammenkommen, die Mission durchsickern zu den eigenen Leuten, dass man an was viel Größerem arbeitet. Dass es wirklich nicht um Produktinnovationen im Kerngeschäft geht, sondern um ein neues Geschäftsmodell, was langfristig beibehalten wird. Und auch, wenn es sehr ähnlich aussieht, ist meistens die Zielgruppe zum Beispiel eine andere oder doch irgendwie das ein oder andere am Produkt neu und auf jeden Fall von vornherein alles sehr digital.
Mhm. Da habe ich große Sympathie für so ein Vorgehen. Wir machen das zum Teil ja auch. Wir haben zum Beispiel einen Kölner Versicherer auch etabliert, eigentlich großer Player, zumindest in einigen Sparten wie Kfz-Versicherung, die sich auch ganz bewusst dazu entschieden haben, nochmal einen neuen Versicherer oder Assekurateur sozusagen neben dem Kerngeschäft aufzubauen. Auch ganz bewusst mehr so Nachwuchskräfte dafür rekrutiert hatten, die entsprechend neue Ideen haben, die auch mal vielleicht out of the box denken oder eben nicht auf 30 Jahre Erfahrung zurückgreifen können, weil dann sagt man ja immer, das haben wir schon mal probiert, hat nicht funktioniert, so ungefähr. Und die eben auch wirklich für neue Technologien stehen, die auch IT-Background haben und die dann einfach die Aufgabe haben, im Prinzip das Gleiche wieder hinzustellen, was es schon gibt, nur eben auf Basis neuer Technologien mit modernen Prozessen. Weil eben auch, natürlich ist es klar, dass man Schadenregulierung mit künstlicher Intelligenz wahrscheinlich optimieren kann. Aber das in Altsysteme, die zum Teil hostbasiert sind und so weiter, einzubauen, macht die Sache nicht leicht. Und neue Technologien, die offene Schnittstellen haben, wo ich auch in der Lage bin, auch mal so eine Pilotierung einfach mal zu machen, mit begrenztem Aufwand und zu gucken, ob es funktioniert und dann weiter zu optimieren. Das würde eben im alten Haus voraussetzen, wahrscheinlich, dass ich irgendwie 2 Jahre das Projekt aufplanen muss und dann 1000 PT irgendwie brauche, um das irgendwie aufzusetzen. Und das heißt, ich kann da eigentlich nur Dinge machen, von denen ich vorher schon sicher weiß, dass sie am Ende des Tages auch funktionieren werden. Pilotierung funktioniert dann nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, das ist der richtige Weg, aber man muss natürlich aushalten können, dass es dann auch im Haus durchaus so gewisse Animositäten gibt, dass man im Stammhaus sich so ein bisschen vielleicht abgehängt fühlt, irgendwie, warum bin ich nicht dabei und was können die denn da eigentlich, was ich nicht kann und mit denen rede ich jetzt auch gar nicht mehr. Die nehmen mir am Ende meinen Arbeitsplatz weg. Wenn die das tatsächlich hinkriegen, was ich nicht glaube, aber falls, dann wäre es doof irgendwie. Und das sind ja so Dinge, die man auch dann aushalten muss. Aber das ist wahrscheinlich dann eben CEO-Aufgabe, sowas zu moderieren, oder?
Also es ist CEO-Aufgabe, sowas zu moderieren und auch da gewisse Möglichkeiten, sowas zu naja, sowas zu spielen, damit die Leute sich mehr einbezogen fühlen. Was wir in der Vergangenheit zum Beispiel schon gemacht haben, ist, dass auch wenn die Themenfeldgenerierung von der autonomen Einheit kommt, Themen, die im Geschäft, ne, im Geschäft irgendwie ankommen und man merkt, vielleicht ist es wirklich, ist hier vielleicht wirklich der Platz für ein neues Geschäftsmodell, dass man diese mit einbezieht in die Selektion und vielleicht landen diese Themen dann sozusagen gesponsert auch in der autonomen Einheit. Sowas haben wir in der Vergangenheit schon gemacht, da fühlt man sich dann ein bisschen mehr aufgehoben als Kerngeschäftseinheit. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also in der Behavioral Science, in der Businesswelt redet man von den Expert Circles. Ne? Das ist im Moment jetzt der Growth Hack für die neuen Großunternehmen, dass du einfach verschiedene Leute rausholst. Im Endeffekt schon fast wie so eine Art Jury, die dann einfach das Gefühl hat, dass sie mitmischt und ein bisschen Informationen beisteuert, wenn es um neue Themen geht in den neuen Geschäftsmodellen. Auch da muss man natürlich als Großunternehmen wissen, viele von den neuen Geschäftsmodellen, die ausprobiert werden, werden gerade die Angestellten auf der anderen Seite wahrscheinlich als Kunden haben. Und das ist dann natürlich, das kann man natürlich als Asset wunderbar spielen.
Inwieweit ist denn eigentlich Innovation heutzutage immer an Technologie gebunden? Also kann es Innovation ohne Technologie geben, ohne moderne Technik, ohne Internettechnologie?
Ja, es ist mega spannend, diese Frage, weil wir natürlich eine Zeit ohne Technologie und Innovation eigentlich gar nicht mehr kennen. Die Innovationstheorie, die 1997 sozusagen, oder Disruptionstheorie, die daraus entstanden ist von Clayton Christensen, ist tatsächlich nicht an, also schon eine Art Technologie, aber nicht an so das digitale Zeitalter geknüpft, wie wir es kennen. Sondern geht es darum, dass das Fallbeispiel, was dort richtig gut erklärt wird, es geht um die Stahlindustrie und wie man generell Stahl produziert. Und da gab es natürlich auch einen Technologievorsprung, der am Anfang so aussah, als sei er einfach nicht tragbar. Der würde sich nicht so weit mehr entwickeln, als irgendwie ganz altes Stahl ein bisschen zusammenzugießen. Und dann ist es nicht besonders gute Qualität. Und mehr hat dann diese neue Technologie sich durchgesetzt. Und die alten Stahlhersteller sind dann alle pleite gegangen, weil die neue Technologie sich umgesetzt hat. Man muss an sowas Ähnliches denken wie bei Apple auch. Also Technologie scheint immer ein Treiber davon zu sein, wenn man sich die Berichterstattung der Akademiker anschaut. Aber natürlich ist jetzt bei uns die Frage, wir können uns die digitale Umstellung noch gut vorstellen. Was ist dann die neue Technologiewelle, die danach kommt? Und da gibt es verschiedene Theorien auch hier, die man übrigens auch schon spielen kann. Angefangen bei Quantum Computing bis hin zu VR, AR und so weiter. Aber so richtig eine neue Welle losgetreten wird, das würden wir, glaube ich, noch nicht so erkennen.
Es ist ja nicht so, dass man auch Softwareentwickler beispielsweise und technische Genies irgendwie reihenweise so einfach rekrutieren kann. Ne? Also eigentlich sind ja alle heute bemüht, in dem Bereich auch was zu machen. Also auch Versicherer haben natürlich traditionell immer ihre EDV-Abteilung und die ist meistens auch relativ groß und die machen relativ viel. Ist ja sogar so, dass man viele sagen, also keine Branche ist die Fertigungstiefe so stark wie in der Versicherungswirtschaft. Automobilindustrie ist sehr wenig, das ist eigentlich alles an Zulieferer rausgegeben. Man muss natürlich die Zulieferer managen, man muss irgendwo das Produkt und das Marketing und die Marke hinbekommen, aber letztlich ist das Fahrzeug dann komponiert aus unheimlich vielen verschiedenen Elementen. Das ist in der Versicherungswirtschaft eher nicht so. Und trotzdem haben wir heute immer so eine große Diskussion darüber, reicht es, Versicherer zu sein? Muss man Technologieunternehmen sein? Und wenn man Technologieunternehmen sein will, dann wahrscheinlich nicht mit der Technik aus den 80ern und mit COBOL und allem drum und dran, sondern dann muss ich mich da komplett modernisieren. Aber ist das realistisch sozusagen? Oder muss man nicht eigentlich Technologie zwar verstehen, aber aus dem, was es am Markt gibt, sozusagen die für das eigene Geschäftsmodell passende Lösung komponieren? Also kann man den Anspruch haben, weiterhin, ich baue alles selber, weil nur dann kann ich innovativ und erfolgreich sein.
Das ist eine richtig gute Frage. Und ich hatte da, glaube ich, noch nicht wirklich genügend Datenpunkte, um dort eine eigene Einschätzung zu haben. Natürlich kann man sich beide Modelle vorstellen. Ist der Versicherer am Ende wirklich nur derjenige, der, naja, gegenüber den Regularien gut ist, darin Papiere zu schreiben? So würde man es auf Englisch benennen oder will er die Schnittstelle mit dem Kunden beibehalten? Und da gibt es, glaube ich, Argumente für beides. Also die Rückversicherer haben ja ganz lange gar keine Kundenschnittstelle gehabt und bis sie sich dann irgendwie die Erstversicherer zugekauft haben. Und das schien auch ganz gut zu funktionieren. Das ist am Ende, glaube ich, eine strategische Abwägung danach, was man am besten kann.
Ja, Kundenschnittstelle ist ja sowieso so eine Sache. Da kommen wir immer wieder irgendwann im Laufe unserer verschiedenen Folgen drauf. Ich behaupte ja immer, die Versicherer haben die Kundenschnittstelle noch nie gehabt, auch die Erstversicherer, ne, weil sie eigentlich immer über Makler oder eben über Ausschließlichkeitsvermittler, die aber eben Handelsvertreterstatus haben, verkauft haben. Und insofern hat man nur durch Zufall mal irgendwie einen Direktbestand oder so, der nicht irgendwie von irgendeinem Vermittler betreut wird. Und da weiß man auch gar nicht, was man damit machen soll. Die einzige Ausnahme sind natürlich die Direktversicherer, die dann irgendwann so in den 90er Jahren entstanden sind. Tatsächlich gibt es natürlich, und das ist auch eine Riesenchance der Digitalisierung, natürlich zum ersten Mal eigentlich die Möglichkeit, diese Kundenschnittstelle direkt zu besetzen. Und das ist ja auch etwas, wo wir immer wieder versuchen, Versicherer auch zu sensibilisieren. Und das ist eben auch mehr als nur verkaufen, sondern es ist vor allen Dingen die Möglichkeit, Kunden heute auch anders zu betreuen über digitale Plattformen, dass sie wirklich das Leistungsversprechen, was ja immer hinter jeder Versicherung steht, auch irgendwie erleben. Also spätestens im Schadenfall, aber am besten eben auch schon davor durch bestimmte Präventionsangebote. Vielleicht Jens, was ist deine Hypothese, warum es so schwer ist für Versicherer, auf diesen Zug aufzuspringen? Denn eigentlich liegt es auf der Hand, dass man das tut. Und es ist ja heute auch wirklich technologisch nicht mehr so schwierig. Es gibt bewährte Lösungen, die sind sogar bezahlbar. Und trotzdem passiert es nicht, sondern wir sind immer noch in einer Papierwelt, die alles andere als kundenfreundlich ist.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, die Herausforderung besteht tatsächlich zum einen wirklich im Know-how, in der digitalen Vermarktung, in der digitalen Nutzung von Daten auch. Zum Teil, glaube ich, auch in der Form, wie Daten zur Verfügung stehen. Also sind diese konsolidiert? Weiß ich von den einzelnen Gesellschaften eines Versicherers, welcher Kunde mehrfach quasi Produkte abgeschlossen hat? Und was kann ich ihm im Zweifelsfall noch anbieten? Und wie kann ich quasi dort ein gewisses Cross- und Upselling überhaupt realisieren? Und zum anderen geht es auch darum, was weiß ich über den Kunden? Wie du sagst, ist der quasi der, insbesondere für Versicherer, die mit den klassischen Vertriebswegen arbeiten, liegen die Daten zusätzliche Informationen, die vielleicht auch immer CRM-Tool zur Verfügung stehen würden, die liegen gar nicht vor. Zum einen, weil es eben dieses CRM-Tool vielleicht auch gar nicht gibt und zum anderen, weil auch die klassischen Vertriebswege gar nicht unbedingt immer bereit sind, diese Daten zu teilen. Und ich glaube, es hilft, wenn wir quasi Wege aufzeigen, quasi diese klassischen Vertriebswege näher an das Thema Digitalisierung heranzuführen. Welche Mehrwerte gewinnen Sie dadurch, dass Sie Informationen teilen, Daten teilen? Und wie wird Ihnen damit auch die Arbeit erleichtert? Und ich glaube, das hilft insbesondere, wenn wir dort auch wiederum Multiplikatoren finden, die uns unterstützen, diesen Weg beim jeweiligen Versicherer auch aufzuzeigen. Also insofern, da steckt tatsächlich noch ein riesengroßes Potenzial.
Und ich glaube, dieses Kundenverständnis oder eben das nicht vorhandene Kundenverständnis ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich für Innovationen. Denn das hast du auch vorhin gesagt, Ben, es nützt es mir, wenn ich mit dem CEO irgendwie Design-Thinking-Technologien einübe, aber total weit weg ist vom Kunden und nichts über den Kunden weiß. Dann wird da vermutlich nicht viel bei rauskommen. Vielleicht nochmal an einen anderen Aspekt. Wir haben ja so ein bisschen über VC gesprochen und du hast ja auch in deiner Zeit in München natürlich das ein oder andere Versicherungs-Startup erlebt. Und wir kriegen auch immer wieder die Meldung, dass noch nie so viel VC-Geld in diesen Insurtech-Bereich geflossen ist. Und trotzdem gibt es ja wirklich wenig so total überzeugende Beispiele, wie man irgendwo als Insurtech in kurzer Zeit zum Erfolg geritten ist in Deutschland. Eigentlich haben die nur eine Chance, wenn sie es schaffen, sich irgendwo als Dienstleister dann wieder bei den etablierten Versicherern irgendwie einzubringen. Und letztlich ist es ein klassisches Servicemodell, dass ich eben bestimmte Dienstleistungen gegen Geld erbringe. Wie schätzt du das ein? Also wie kann man als Insurtech in Deutschland zum Erfolg kommen?
Genau, also es scheint so zu sein, dass es da genau diese zwei Wege gibt auf der B2B und auf der B2C-Seite. Auf der B2C-Seite scheint es einfach weniger Platz für neue Player zu geben. Ganz viele davon haben auch schon geschlossen. Zuletzt wurde Getsurance im Endeffekt als Distressed M&A-Case an die Nürnberger verkauft. Da weiß man auch nicht ganz genau, was daraus noch entsteht. Die Großen sind wahrscheinlich so, wenn man das überhaupt in Schultech nennen darf, Neo Digital, GetSafe, WeFox. Auch bei Element hört man immer wieder raus, dass die mit Wachstum vielleicht nicht ganz die Ziele erreicht haben, die sie sich vorgenommen hatten. Also da gibt es schon Player, aber die weit größere Auswahl an Startups oder Neugründungen findet man natürlich auf der Value-Added Services-Seite, sowas wie EWOT7, Align, beides Exits vor kurzem, die innerhalb von ihren 5 Jahren Gründerzeit jetzt es geschafft haben, irgendeinen Wert zu generieren, der dann für einen größeren Dienstleister, der das sozusagen als Service hinzugekauft hat, spannend war. Was ich so spannend finde an der Entwicklung in Deutschland ist natürlich schon, dass wir jetzt so die erste Welle haben. Wir hatten es gerade und Jens, du hattest auch eben gesagt, diese ganzen Daten, die man vielleicht bräuchte, um was rein Digitales aus dem Kunden zu machen, ein neues Produkt aufzusetzen, da haben ja Großkonzerne und große Versicherer noch nicht wirklich so den Zugang zu. Das ist natürlich ganz anders bei GetSafe und WeFox, die von Anfang an eine Architektur aufgesetzt haben, wo das nicht so ist. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie in 5 bis 10 Jahren das Versicherungsprodukt an sich sich weiterentwickeln wird. Im Moment ist die erste Welle wirklich so eine Art UX-Layer über einem altbestehenden Produkt und nicht sehr viel anderes. Und sobald man es dann als InsurTech irgendwie geschafft hat, naja, wir stellen jetzt ein Produkt bereit, was eben die Risiken noch abdecken kann, weil wir das hochgerechnet haben. Oder wir stellen ein Produkt bereit, was sehr viel günstiger ist, weil man irgendwie 3, 4 Sachen im gleichen Risikomodell analysiert hat. Das sind alles datengetriebene neue Modelle, die im Moment noch nicht wirklich gespielt werden, weil man es eben technisch noch nicht wirklich kann. Darauf freue ich mich und die Entwicklung in den nächsten 5 bis 10 Jahren so zu verfolgen.
Was ist aus deiner Sicht die Magie bei WeFox? Weil die sind ja, was so die Investoren angeht, eigentlich am erfolgreichsten Mittel einzuwerben. Und alle rätseln so ein bisschen, was ist so die Magie des Geschäftsmodells? Wie geht das Ganze aus? Also was steckt dahinter? Hast du da eine Hypothese?
Naja, was ich spannend finde, du hattest ja selber gesagt, dass Versicherer ja nie wirklich den Kontakt zu den Kunden direkt gelernt haben, weil es eben immer über Makler ging. Und WeFox ist, glaube ich, das perfekte digitale Beispiel dafür. 80% des Geschäfts läuft über die Tatsache, dass sie dem eben sowohl Makler als auch Maklerpools anbinden, ihre eigene Versicherung dann haben, um sogar denen, mit denen sie im Wettbewerb stehen, ne, so einem Fondsfinanz sozusagen zu ermöglichen, dass sie jetzt WeFox Insurance noch mit ins Portfolio nehmen. Das heißt, du hast so eine Art Schwamm, der sich über alles drüberlegen kann. Und das hilft natürlich in einer Industrie, die sonst nicht besonders digital ist. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept.
Sie bedienen sich eigentlich der Waffen sozusagen, die die Branche heute eigentlich einsetzt, um sich zu behaupten und bieten wahrscheinlich genau diesen auch Maklern wirklich andere Services, andere Möglichkeiten, besetzen somit aber vielleicht doch die Kundenschnittstelle am Ende etwas intelligenter, weil sie diese Makler, die sie da auch anbinden, vielleicht auch besser steuern können, einheitlichere Services bieten können. Also ich finde das auch hochspannend, das Modell, und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ja. Wir sind natürlich jetzt auch schon wieder weit fortgeschritten. Wir hatten eine sehr spannende, intensive Diskussion. Alle Facetten des Themas Innovation wird man nie beleuchten können, zum Glück vielleicht auch. Es bleiben immer noch ein paar Geheimnisse offen. So können sowohl wir als auch ihr auch am Kunden weiterhin auch für Innovation werben und mit Innovation Geld verdienen. Das ist sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Ich danke auch Jens. Habt ihr Lust noch auf ein Schlusswort oder sagt ihr einfach Tschüss?
Ben, ich lasse dir den Vortritt.
Schlusswort ist natürlich schon, dass es eine spannende Zeit hervorsteht und man irgendwie abwarten muss, ob das Gleiche mit der Versicherungsindustrie passiert, wie mit den Banken, weil da können sie sich gar nicht mehr Gedanken darüber machen, ob sie nochmal 10 Millionen ausgeben wollen für Innovationen, weil sie die ganze Zeit nur daran schrauben, dass sie auch ja irgendwie profitabel bleiben. Oder ob die Versicherer es irgendwie herausbekommen, erste Anzeichen davon bei der Baloas mit Friday oder der Allianz mit Vivi und Hey Money und ganz vielen neuen Geschäftsmodellen gibt es schon. Deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend.
Ich sag vielen Dank. Ich habe auch für mich sehr viel mitgenommen, weil ich ja tatsächlich eher eindimensional im Gegensatz zu euch beiden unterwegs bin. Und natürlich daraus entstehen sehr viele Ideen, wenn man quasi über so ein globales Thema auch spricht. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir hatten jedenfalls Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.